Ist live hier, deswegen passieren auch manchmal kleine Patzer. Ich möchte noch beten am Anfang. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist, so wie wir auch gesungen haben. Und ich bitte dich, dass du jetzt uns dein Wort schenkst, Herr. Ich bitte dich, dass du uns Aufmerksamkeit schenkst und all das, was von dir kommt, das soll sich in unser Herz hineinpflanzen. Und alles, was menschlich ist, sollen wir ganz wieder schnell vergessen. Amen. Bin ich meines Bruders Hüter? Kleine Quizfrage. Wer hat es zu wem gesagt in der Bibel? Der Kain hat es gesagt. Zu Gott hat er das gesagt. Vorher hat Gott gefragt, wo ist denn dein Bruder? Und da hat Kain gesagt, bin ich denn meines Bruders Hüter? Ja, das ist eine interessante Frage. Auch für uns, bin ich des meines Bruders, meines Schwesters Hüter? An dieser Stelle im 1. Mose wird diese Frage nicht beantwortet. Aber was ist die Antwort? Bin ich meines Bruders Hüter? Ist nicht jeder erwachsene Mensch, und jetzt sitzen ja nur erwachsene Menschen hier, ist nicht jeder erwachsene Mensch selber für sich verantwortlich? Schauen wir mal in die Bibel rein. Philipper 2. Da sagt Paulus, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das eine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. Also beides. Also wir sollen uns nicht nur um uns selber kümmern. Ich für meine Seite würde sagen, hätte ich schon genug zu tun, sondern wir sollen auch den anderen sehen. Passt ja irgendwie auch zum Anspiel, ne? So. Er hat nicht nur auf sich selber geguckt, der gute Matze. Ja, so ein bisschen nach dem nächsten Schauen, das geht schon. Aber erschrocken bin ich richtig über den Vers, den ich im 3. Mose 19, Vers 17 gelesen habe. Da steht, den ersten Teil kann man vielleicht auch noch ganz gut erfüllen, du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Ja, hassen tue ich meine Geschwister eigentlich nicht. Aber jetzt kommt's. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Ein unbequemer Satz. Darf ich noch eine Steigerung bringen? Steht im Neuen Testament, Matthäus 18, die Verse 15 bis 17, sagt Jesus selber. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweiter oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Bin ich meines Bruders Hüter? Kann es mir egal sein, was mit meinem Bruder, meiner Schwester geschieht? Kann ich zusehen, wie hier im Anspiel, wenn mein Bruder gerade dabei ist, bewusst oder unbewusst, auf den Abgrund zuzulaufen? Ich kann mich gerne um meinen Bruder kümmern, so wenn er bedürftig ist, wenn er irgendeinen Mangel hat. Kein Problem. Aber soll ich mir wirklich anmaßen, dem anderen zu sagen, wo er gerade sündig ist? Wer bin ich schon, dass ich das tun soll? Schauen wir mal uns die Pädagogik Gottes an. Und Jesus hat hier eine klare pädagogische Vorgehensweise. Wenn aber dein Bruder sündigt, geh hin. Was ist Sünde? Das ist ja schon mal die erste Frage. Also ich fand, früher war das viel einfacher zu beantworten. Ich weiß nicht, so gerade in den konservativen Gemeinden, die wissen das vielleicht besser, wie ich. Ja, Kino gehen, Sünde. Hallo? Tanzkurs, Sünde. Habt ihr noch irgendwelche Beispiele? Fernsehen, Sünde. Kartenspielen, hallo? Disco gehen? Alkohol ist heute noch so in Amerika.
Alkohol, hallo? Du kannst an Christ, darfst du keinen Alkohol trinken. Rauchen.
In den verschiedenen christlichen Kreisen gibt es da unterschiedliche Meinungen auch darüber. In der Bibel gibt es Sündenkataloge. Habt ihr die schon gelesen? Kolosser 3, Vers 5. Ich habe da nur ein paar wenige rausgesucht. Da steht Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, Habsucht. Römer 1, Vers 29, fortfolgende. Sünder sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, hochmütige Prahler, Erfinder böser Dinge, was immer das sein mag, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Da sind viele Dinge dabei, die, glaube ich, einer subjektiven Interpretation bedürfen. Ich meine, da gibt es auch den einen oder anderen ziemlich objektiv. Mord zum Beispiel ist sehr objektiv. Vielleicht auch noch üble Nachrede. Aber wann fängt denn Habsucht an? Wann fängt denn Hochmut an? Wann ist man voll Neid oder unbarmherzig? Da brauchen wir, glaube ich, viel Sensibilität und auch gute Ohren, auf den Geist Gottes zu hören. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin. Was mir dazu zunächst mal einfällt, schön, wenn wir die negativen Sachen beim anderen sehen, aber sehen wir denn auch die positiven? Haben wir auch anerkennende Worte für das Positive, wenn wir etwas gut finden? Da gibt es ein schwäbisches Sprichwort. Ich habe gestern Abend ganz viel geübt. Ihr Greiners, ihr müsst jetzt gucken, ob ich das richtig ausspreche. It g'schumpfer, ich kloppt knurk. Habt ihr es verstanden? Nein. Nicht geschimpft ist gelobt genug. It g'schumpfer, ich kloppt knurk. Ja, haben wir auch schon einiges gehört, glaube ich, auch in der Pädagogik und in der Erziehung, fleißig immer die Kinder loben und so. Fällt uns mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so schwer. Und ist ja auch toll, ne? Wenn ich den Tobi, oh, ey Tobi, wie du heute das Schlagzeug gespielt hast. Hammer. Nicht zu laut, nicht zu leise, einfach gut. Für die Jungen was. Da fühlt man sich einfach wohl dabei. Echt. Ich habe da noch eine praktische Übung. Die werde ich euch später aber sagen. Aber ich werde euch schon mal ein bisschen Entspannung versetzen dadurch. Loben, kein Problem. Anerkennung, ja, machen wir gerne. Aber wie ist es mit der Sünde? Gehen wir da auch auf unseren Nächsten zu, auf unsere Geschwister? Wir Menschen, wir neigen ja zu Extremen. Ja? Das eine Extrem ist, wir verdammen die, die Sünde tun und zeigen innerlich oder äußerlich mit dem Finger auf Menschen, auf die Geschwister und tun damit aber auch unbewusst uns natürlich damit auch erheben. Ja? Boah, der andere ist sündig. Dann bin ich natürlich was Besseres. Klar, gell? Das andere Extrem ist, wir halten den Mund. Wer bin ich denn schon, dass ich meinem Nächsten da was sagen darf? Ich habe doch selber genug Dreck am Stecken. Problem ist nur, wenn wir den anderen nicht auf die Sünde hinweisen, kommt vielleicht noch ein Dreckbatzen auf diesen Stecken dazu. Ich weiß, das ist ein total sensibles Thema. Deswegen ist es gut, auf Jesus zu hören. Was ist der Ratschlag Jesu? Er sagt, geh hin. Dem einen fällt es recht leicht, dem Großteil glaube ich eher schwer. Geh hin, überwinde dich und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Da ist erstmal eine Begegnung auf einer Ebene. Da ist kein höher und kein tiefer. Das ist eine Begegnung von Bruder zu Bruder, Schwester zu Schwester, Schwester Bruder. Das Wichtige ist, sprechen direkt an. Und ich denke, das ist respektvoll. Unter vier Augen. Das beste und für mich Hammerbeispiel ist das Beispiel, wo Jesus der samaritischen Sünderin am Jakobsbrunnen begegnet. Ich finde es so hammerhart. Jesus spricht diese Frau an. Es bekommt keiner mit. Vielleicht ist das auch der Grund, warum die Frau sich öffnen kann.
Ich finde es eine pädagogische Meisterleistung von Jesus. Er spricht sie an, er spricht mit ihr und sie kommt von selber drauf, was bei ihr nicht rund läuft. Krass. Aber auch da spielt wieder der Heilige Geist wieder mit rein. Denn Jesus hat in diesem Moment einen Blick in ihr Herz werfen können. Er wusste das mit diesen 5 Männern, die sie gehabt hat. Aber was Jesus kann, können wir auch. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Ein guter Tipp ist, wenn du da ein Fehlverhalten siehst bei deinem Nächsten, dann bet erstmal für ihn. Das schafft schon mal Beziehung, das schafft Nähe. Außerdem kann man im Vier-Augen-Gespräch einfach auch abklären, manchmal ist ja unsere Wahrnehmung auch ein bisschen verschoben, ne? Kann man abklären, ist es wirklich richtig, was ich da wahrgenommen habe, oder habe ich mich vielleicht geirrt? Wichtig ist hinzugehen, mit ihm zu sprechen oder mit ihr, zu klären. Und wenn sich wirklich herausstellt, dass der Bruder oder die Schwester wirklich sich versündigt hat, ja, es gibt auch solche Fälle, wo dann der Bruder einfach froh ist, oh, endlich spricht mich mal jemand drauf an. Ich komme damit alleine nicht mehr klar und ich kann mich damit auch nicht offenbaren. Und dann heißt es, wenn er auf dich hört, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Super, Idealvorstellung. Am Freitag hatten wir in der Jugend die Pfingstpredigt gehabt von Petrus. Und das ist ja auch so was Ideales. Hammer. Der predigt, ja, ich habe das ja auch am Freitag schon gesagt, das ist eigentlich das, wovon jeder Prediger heißt, hier vorne träumt, wenn er steht. Er predigt. Und was heißt es dann? Es heißt, es drang ihnen durchs Herz. Boah. Wenn ich predige und bei dir dringt es durchs Herz, spricht mich an, ich muss mich verändern. Und dann sagt jemand, hey, was sollen wir tun, Petrus? Wir haben es kapiert, was sollen wir tun? Super. Wenn das der Fall ist, ideal, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Jetzt geht's aber weiter. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch ein oder zwei mit dir, damit aus 2 oder 3 erzeugen Mund jede Sache bestätigt wird. Jetzt wird's langsam ernst. Und wenn man es negativ sieht, dann könnte man ja auch denken, hey, jetzt verpetzt er mich auch noch. Aber ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, wer hat es denn hier gesagt? Nicht irgendjemand, nicht mal ein Apostel, es hat Jesus selber gesagt. Aber ich höre hier auch nicht nur das Negative heraus, sondern auch das Positive. Jesus ist es eben wichtig, dass der Sünder nicht verloren geht. Und er gibt nicht so leicht auf und sagt, noch einen draufsetzen, geh ihn nach. Ich kann hier nicht aufgeben. Und wenn es eine Person nicht schafft, vielleicht die zweite oder die dritte Person, die dann mitgeht. Zum anderen ist es auch ein Sicherungsmechanismus. Wir sind alle Menschen und manchmal haben wir ja einfach auch Mattscheibe, ja? Da sehen wir etwas, was ganz anders ist. Oder wir gehen von Annahmen aus, die gar nicht so sind. Eine andere Person kann es nochmal prüfen. Und auch hier nehme ich eine große Achtung der Persönlichkeit wahr. Und das Wichtigste, was ich hier empfinde, es wird nicht über die betreffende Person gesprochen, sondern mit ihr. Es wird nicht über die betreffende Person gesprochen, sondern mit ihr. Ich möchte mal so einen kleinen Abschweif machen. Wie erleben wir das denn auf unserem Arbeitsplatz? In der Schule, Stammtisch, Verein? Was wird da über andere geredet? Mit dem Finger auf sie gezeigt? Gelästert? Hast du schon gehört? Afterrede nennt man sowas auch. Ich wünsche mir eine Kultur, in der wir nicht über die betreffende Person reden, sondern mit ihr reden. Wenn 2 Personen über eine dritte Person reden, wem hilft es, außer dass man sich vielleicht selber dadurch auferbaut? Es entsteht so eine negative Atmosphäre in einer Gruppe, so diese Geheimniskrämerei. Einer ist drin, andere sind draußen. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann wünscht sich Gott, wünscht sich die Bibel Einheit. Denn in der Einheit liegt eine große Kraft. Und jedes Mal in der Bibel, wenn da was steht von Einheit, zum Beispiel Israel in Kriegssituationen, da steht dann ganz oft, und sie standen wie ein Mann, oder sie liefen wie ein Mann, oder sie lobten Gott wie ein Mann, dann war seltsamerweise, oder? erstaunlicherweise, war das Projekt von Erfolg gekrönt. Reden über Dritte vergiftet diese Einheit. Gemeinde sollte eins sein. Wir sollten, ich denke, jeder ist sympathisch und mit jedem muss ich immer super klarkommen, aber eine Einheit im Geist. Die Gemeinde ist die Braut, die Gemeinde ist Familie, Gemeinde ist ein Haus. Und Jesus sagt selber, Markus 3, Vers 25, und wenn ein Haus mit sich selbst entzweit ist, wird dieses Haus nicht bestehen können. Spaltung, Entzweiung, Zerstörung, das ist das Werk der Finsternis, des Durcheinanderbringers. Und ich glaube, deswegen setzt der Teufel auch gerade ganz viel Energie daran, die Einheit zu zerstören. Kleiner Tipp, wenn jetzt jemand auf dich zukommt und sagt, hast du schon gehört, der und der, oh, das gibt's doch gar nicht. Ich versuche mir da anzugewöhnen, ich bin da jetzt auch nicht unbedingt der Held drin, aber ich versuche es mir anzugewöhnen, zu sagen, ja, hast du mit dieser betreffenden Person schon drüber geredet? Und wenn nicht, ja, okay, dann interessiert mich das auch nicht. Dann geh erstmal hin und klär das mit dieser Person, damit die Einheit nicht vergiftet wird. Das hat auch was mit unserer grundsätzlichen Haltung zu tun, aber da kommen wir später noch drauf. Okay, wir kommen zurück zum Text. Also, wir haben was erkannt, was bei unserem Bruder, bei unserer Schwester nicht richtig läuft, sind uns relativ sicher, dass das auch so ist, dass Gott darüber eine andere Meinung hat. Wir haben uns überwunden und unter vier Augen mit dieser Person gesprochen und wir haben einen Fehlschlag kassiert, haben dann eine weitere Person oder zwei dazugezogen, die zur selben Sicht gekommen sind und trotzdem gibt es keine Umkehr. Was sagt jetzt Jesus dazu? Wenn er aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so sei er dir wie der Heide und der Zöllner. Also wie ein Außenstehender soll er behandelt werden. Das ist Worst Case. Das Schlimmste, was passieren kann. Das, was sehr persönlich begann, unter vier Augen, dann in einem kleinen Kreis, wird nun öffentlich gemacht. Die Gemeinde erfährt es. Ich habe wenige Fälle erlebt, wo es wirklich so weit kommen musste. Das war auch nicht hier in der Gemeinde. Aber ich habe auch festgestellt, wenn es so weit war, dann war eigentlich der Zug, nicht nur eigentlich, da war der Zug abgefahren. Das ist ein äußerst schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten und sehr, sehr unangenehm. Ich möchte diesen Zusammenhang aber auch den Kontext betrachten. Ich glaube, der ist wichtig. Um auch Jesus zu verstehen, der diese Worte an uns richtet. Ich denke, es ist kein Zufall, dass direkt vor dem, was Jesus da gesagt hat, das Gleichnis vom verlorenen Schaf steht. Da hat sich ein Schaf verirrt. Der Hirte verlässt den Rest seiner Schafe. Was für eine Wertschätzung für dieses eine Schaf. Er reißt sich schier die Beine aus, um dieses eine Schaf zu finden. Ich habe meinen Kindern früher immer aus der Kinderbibel vorgelesen. Und da waren immer so tolle Illustrationen dabei. Und ja, das wird dann so ein bisschen ausgeschmückt irgendwie. Aber der Hirte, der da dargestellt wurde, der hat mich total beeindruckt. Wie er geschwitzt hat, berghoch, bergrunter. Dann hat er sich seine Kleider zerfetzt, weil er durch die Dornen gekommen ist. Und ich mach's kurz. Schließlich hat er sein Schaf entdeckt. Irgendwo in einem See festgesteckt. Der kam nicht mehr raus. Und beherzt sprang er da hinein mit seinen ganzen Klamotten und hat dieses einzige Schaf herausgeholt. So ist unser Herr, so ist unser Hirte. Was für eine Liebe. Er hätte alles getan, um dieses einzige Schaf zu retten. Und mit diesem Hintergrund müssen wir die für mich relativ harten Worte verstehen. Gott, Jesus, würde alles tun, um dieses eine Schaf zu retten. Und die Punkte, die wir gerade hier aufgezählt haben, das zählt dazu, auch wenn es hart klingt. Und das tut weh. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist es auch gut, wenn es einem unangenehm ist, wenn es weh tut. Das zeigt nämlich unsere innere Haltung. Was ist unsere Haltung? Was ist das Ziel? Wir lesen das in Vers 15. Das Ziel ist nicht, meine Gerechtigkeitsgefühle irgendwie zu befriedigen. Der macht was falsch, du musst das richtig machen. Es geht nicht um meinen Zorn, den ich dabei vielleicht ausleben möchte. In Vers 15 steht, wir sollen den anderen gewinnen. Alles, was wir in diesem Prozess tun, soll dazu dienen, den anderen zu gewinnen. Den anderen dazu zu bewahren, abzustürzen. Römer 6, Vers 23 heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich will meinen Bruder, meine Schwester vor dem Tod bewahren. Deswegen mache ich das doch. Und nicht, um mich vielleicht drüber zu stellen oder warum auch immer. Ich stehe nicht über meinen Bruder. Ich stehe doch unter den gleichen Herausforderungen. Ich selbst habe Verantwortung für mich und meinem Leben. Ich selbst muss schauen, dass ich ein geheiligtes Leben führe. Wir kennen alle den Spruch, der in Matthäus 7, Vers 5 steht. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Jesus ermahnt seine Jünger in Lukas 17, Vers 3, auf sich selbst zu achten. Achtet auf euch selbst, bevor ihr zu anderen geht und diese mit euren Anliegen ermahnt. Am liebsten wäre mir natürlich, wenn wir solche Matthäus 18, Vers 15 Gespräche überhaupt nicht führen müssten. Aber was, wenn doch? Wie kommt die Vorgehensweise doch zum Ziel? Und ich möchte jetzt noch einen neuen Punkt mit reinbringen. Die Frage ist doch, ob wir eine Kultur haben, in der es möglich ist, einander auch die unangenehmen Dinge zu sagen. Ich habe da ein Beispiel. Der Manu kann mal ein Bild bringen. Kennt ihr das? Das ist Loriot. Kennt ihr den Sketch? Also, Loriot hat seine Angebetete und da sitzen sie so am Abendtisch, haben gerade gegessen, italienisches Restaurant. Und er versucht ihr einen Heiratsantrag zu machen. Ja? Und dieses Stück Nudel wandert dann während diesem Gespräch sein ganzen Gesicht rum. Und die Frau, die versucht ständig ihm da irgendwie das klar zu machen, ja, und dann kommt dann auch der Ober noch dazu, der guckt dann auch so, ja, sagt aber auch nichts. Und ich denke, so ist es manchmal. Wir sehen da was im Gesicht des anderen und tun uns unendlich schwer, etwas zu sagen. Aufgrund der speziellen Situation oder weil wir einfach eine Beziehung zu diesem Mensch haben und wir einfach Angst haben auf die Reaktion dieses Menschen. Kannst du es wieder wegmachen? Ich komme jetzt mit dem eigenen Beispiel, auch wenn es ein bisschen peinlich jetzt für mich wird, aber ich oute mich jetzt einfach mal wieder. Ist vielleicht eine Kleinigkeit und ist jetzt in dem Sinn auch keine Sünde. Aber es kam mal ein lieber Bruder auf mich zu, vielleicht jetzt ähnliche Situation wie beim Loriot auch, und hat gesagt, Peter, das, was da an deiner Nase hängt, das ist nicht so ästhetisch. Ja, war jetzt irgendwie erstmal peinlich für mich so, aber letztendlich war ich doch dankbar drüber, dass er es mir gesagt hat. Vielleicht wären noch 5, 6, 7, 8 Leute neben mir begegnet, ja, hätten da hingeguckt, hätten sich was gedacht, innerlich gegrinst oder keine Ahnung oder gedacht, was ist denn das für einer? Und er hat aber den Mut gehabt, mich anzusprechen. Das ist gut. Und ich frage mich, haben wir eine solche Atmosphäre, wo so etwas möglich ist? Es müssen ja nicht gleich alle Gemeindemitglieder sein, aber hast du vielleicht 2, 3 Leute, und das ist auch wichtig, denen du die Erlaubnis gibst, in dein Leben reinsprechen zu dürfen, alles sagen zu dürfen? Vielleicht soll es nicht gerade der Ehepartner sein, vielleicht ist da die Beziehung auch zu eng, aber Freundeskreis. Menschen, die nicht zurückhalten, aber von denen du weißt, sie meinen es einfach gut mit dir. Hast du so einen Menschen? Haben wir auch so eine Feedback-Kultur? Ich war am Wochenende, letztes Wochenende auf einer Fortbildung, war super gut, da ging es auch um Feedback. Und dann hieß es dann auch, jemand, der Feedback gibt, den musst du die Erlaubnis geben, dass er das machen darf. Gibst du solchen Menschen die Erlaubnis? Auch mal deinen blinden Fleck, den du gar nicht erkennst, darauf hinzuweisen. Hast du einen Lebensstil, der andersherum auch nicht nur das Negative am anderen sieht, sondern auch das Positive? Hast du einen Lebensstil der Ermutigung, des Lobes, der Komplimente für Gutes? Ich fand es total schön hier. Irgendjemand, der Bodo hat mich heute Morgen gelobt für mein Aussehen. Wow, das tut mir gut. Wenn der Bodo jetzt auf mich zukommt, sagt du, Peter, ich sehe da was an dir. Überprüf das mal, ob das nicht verkehrt ist, was du da machst. Ich glaube, ich würde es eher annehmen, als wenn jetzt irgendwie Wildfremder auf mich zukommt. Versteht ihr, was ich damit meine? Ich komme zum Schluss. Bin ich meines Bruders Hüter? Bist du deines Bruders, deines Schwesters Hüter? Ja. Ja. Aber wie kann ich diese Rolle optimal ausfüllen? Bekomme ich es hin, eine Atmosphäre zu schaffen, eine Atmosphäre des Vertrauens, dann wird es auch möglich sein, Unangenehmes einfach weitergeben zu können. Den anderen, meinen Nächsten, mit der Sünde zu konfrontieren. Und das Wichtigste dabei ist meine Haltung. Das habe ich jetzt auch am Wochenende gelernt. Warum sage ich dem anderen was? Was hat es mit mir zu tun? Oder warum sage ich dem anderen etwas nicht? Lebe ich selber in der Haltung, für mich unangenehme Anfragen anzunehmen? Bin ich bereit, es auch zu hören? Habe ich einen Kreis von Menschen, ich habe es bereits angesprochen, die schonungslos mir die Wahrheit sagen dürfen? Sind wir eine Truppe von Menschen, die eine Kultur der Ermutigung, der Wertschätzung und der Anerkennung lebt? Jesus will uns nicht verdammen. Er will uns auch nicht das Leben schwer machen. Er sagt, ich bin dein Freund, nicht dein Feind. Und auch die Dinge, die uns schwer erscheinen, sind immer zu unserem Besten gedacht. Wollen wir damit anfangen? Ich habe euch ja noch was versprochen. Oh, das sind Nüsse, aber ganz besondere Nüsse. Das sind Nüsse aus dem Land der Wertschätzung. Und diese Nüsse, ich werde das dann am Schluss rumgehen lassen, kann sich jeder eine Nuss mitnehmen. Und es hat den Zweck, und das ist die Hausaufgabe für euch heute, ihr dürft eine Nuss nehmen, oder vielleicht auch mehrere, und einer Person schenken und sagen, das finde ich wertvoll an dir. Wertschätzung ausdrücken, Anerkennung ausdrücken. Und danach ihm gleich sagen, was er für eine Sünde hat. Nein. Ihr versteht, was ich meine. Okay. Ich möchte doch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass wir mit dir auf dem Weg sein dürfen, Herr. Du hast gesagt, dass nicht alles gleich am Anfang perfekt sein soll. Und wenn wir uns betrachten, dann denken wir manchmal, wir sind noch so weit weg von dem, wie du gelebt, gehandelt hast. Aber danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen zur Veränderung. Und ich bitte dich, dass du mit uns wieder einen Schritt weiter gehst, Herr, dass wir dir wieder ähnlicher werden. Du hast dein Werk mit uns angefangen und du wirst es auch vollenden. Amen.